Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Informationen rund ums Segeln und die Seefahrt. Wie immer gibt es alle Links, die ich hier erwähne, beziehungsweise auf die ich mich da beziehe, natürlich in den Shownotes zum Nachklicken. Ich bin gefragt worden, ob es möglich ist, dass ich Kapitel zu dem Podcast hinzufügen kann. Und ich habe mir das, aus diesem Grund habe ich mir das angeschaut. Und die gute Nachricht ist, ja, das geht und ich habe es auch schon gemacht. Die schlechte Nachricht ist, es gibt leider keinen Standard derzeit, der es ermöglicht, Kapiteln so hinzuzufügen, dass das überall auf jedem Player dann auch zu sehen ist und funktioniert. Da gibt es leider überhaupt keinen Standard, sondern nur verschiedene Dinge gibt es und manche machen das und manche machen jenes und die meisten Player unterstützen sowieso keine Kapitel. Wie dem auch sei, ich habe da jetzt ein Kapitel in meinem Podcast und zumindest auf meiner Seite, da wo die Podcasts aufgelistet werden und bei dem Webplayer, dort auf jeden Fall, also dort kann ich garantieren, dort funktioniert das, da kann man in dem Pull-Down-Menü auf dem Player auf jeden Fall hinklicken und dann sieht man die einzelnen Abschnitte, also die einzelnen Kapitel innerhalb des Podcasts. Ja, der heutige Podcast ist sehr gemischt. Ich habe eine Menge verschiedener Themen gefunden, beziehungsweise bin aufmerksam geworden auf eine Menge verschiedener Dinge, und wo ich glaube, dass die interessant sein können. Und da werde ich jetzt der Reihe nach einfach durchgehen. Natürlich gibt es zu Beginn wieder ein Update über das Golden Globe Race. Es ist so, dass der Uko Randma ganz schön Gas gibt. Er befindet sich also derzeit bei den Azoren, also unmittelbar bei den Azoren, die Daten sind aktuell, es ist jetzt der 27. Februar und es ist bei mir 20.50 Uhr UTC und die Daten sind gerade mal 50 Minuten alt und der Uko Randma befindet sich derzeit 60 Seemeilen südlich der Insel Santa Maria bei den Azoren und mit seiner Geschwindigkeit kann man sich also jetzt ausrechnen, dass er circa noch 12 Tage brauchen wird, das heißt, voraussichtlich wird er also am 11. oder 12. März in Les Sables d'Olonne ankommen. Der István Koppa ist weniger entzückt, er steckt schon seit längerer Zeit jetzt in einer Flaute fest und hat dementsprechend auch sehr viel Meilen sozusagen verloren gegenüber dem Uko Randma. Er hat derzeit eine Entfernung von 2060 Seemeilen noch bis zum Ziel. Das heißt also, er ist ca. 800 Seemeilen hinter Uko Randma. Tapio Lehtinen befindet sich natürlich noch immer im Südatlantik und er hat eine Entfernung bis zum Ziel noch von 5200 Seemeilen und befindet sich derzeit gerade ungefähr auf 32 Grad südlicher Breite. Dann habe ich in einer Zeitschrift, also online natürlich, gefunden, und zwar in Anchorage Daily News aus Alaska. Da ist ein Boot, hat ein Boot Feuer gefangen und der Insasse, der an Bord gelebt hat, gemeinsam mit seinem Hund, ist also bei diesem Unglück verbrannt. Und in dem Artikel steht dann drinnen, dass sie also vermutet wird, dass der Holzofen, der an Bord war, also der Mann hat auf dem Boot gelebt und hat offensichtlich einen Holzofen eben betrieben. Und irgendwie dürfte da mit dem Holzofen was schief gegangen sein, das weiß man nicht so genau natürlich. Auf jeden Fall hat die ganze Sache Feuer gefangen und ist schlecht ausgegangen. Es gibt also genug Menschen, die an Bord einen Ofen natürlich haben, aber dementsprechend sollte man natürlich beim Betrieb eines solchen Ofens aufpassen. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Am sichersten sind natürlich ganz bestimmt die klassischen Warmluftstandheizungen natürlich. Da kann sozusagen im Normalfall natürlich nichts passieren, weil das geschlossene Systeme sind. Aber die haben natürlich nicht nur Vorteile, sondern Nachteile auch. Haben natürlich einen elektrischen Ventilator, der Strom braucht und so weiter. Dementsprechend gibt es natürlich andere Öfen auch, die an sich nur irgendetwas, also Öl, Holz oder Diesel oder sonst irgendwas verbrennen halt. Und daher stromsparend sind. In diesem Fall würde ich persönlich aber natürlich auch aufgrund meines elektrotechnischen Hintergrunds auf jeden Fall empfehlen, sich Rauchmelder zu installieren. Das gibt es also, ist überhaupt kein Problem und kostet auch nicht viel und ist sehr effektiv. Es hilft natürlich nicht, wenn man nicht an Bord ist, aber so wie es in diesem Fall war, War ja jemand an Bord. Das heißt, da würde man auf jeden Fall aufwachen, weil die fürchterlich laut sind. Was habe ich noch gefunden? Und zwar die Volt. Das ist eine Segeljacht. Und zwar wird die derzeit gebaut von Hendrik Heimer. Da bin ich auch übers Facebook drauf gestoßen. Und zwar ist es eine Elektrosegeljacht. Also es ist natürlich eine normale Segeljacht, aber der Fokus dieser Yacht, die da gebaut wird, liegt also sozusagen, sag ich mal, auf modernen und in speziellen jetzt natürlich elektrischen Versorgungssystemen. Dazu zählt natürlich auch der Motor. Ich habe das von der Homepage hier kurz zum Vorlesen, und zwar die Volt Viator Explorer 42 DS ist der Prototyp einer neuen Generation von Fahrtenjachten, die nach dem Konzept Next Generation Yachting gebaut werden. Schnell, sicher und nachhaltig. Der Hendrik Heimer ist also derjenige, der dieses Projekt sozusagen ins Leben gerufen hat und diese Yacht baut. Er ist also den Informationen auf der Homepage zufolge eben ein Yachtbauer. Das ist ein professionelles Projekt, also jetzt keine so eine Hinterhof-Heimwerker-Konstruktion, sondern es hat schon Hand und Fuß. Ja, wen das interessiert, da gibt es natürlich eine URL dazu. Also volt@sea.segelnblogs.de wäre das. Da findet man dann alle Informationen über diese Yacht, die sich eben gerade im Bau befindet. Dann habe ich da ein paar Kurse, die unter Umständen für Seglerinnen und Segler interessant sein können. Das erste wäre einmal da, es ist nämlich schon relativ bald, nämlich schon dieses Wochenende, aber ich weiß, es sind noch Plätze frei. Und zwar ist das von Skipper Alex, und der Kurs heißt Der Leitfaden für deinen ersten Turn als Skipper. Also gerade Einsteiger, aber auch solche, die schon einige Turns hinter sich haben, sind in diesem Kurs auf jeden Fall nicht fehl am Platz. Ich kann das nur empfehlen. Also da geht es wirklich um ein paar so typische, was mache ich bei meinem ersten Turn, was nehme ich mit und so weiter. Vom Alex. Alex ist der Leiter der größten Segelschule Österreichs. Das ist B3 on Water, und der Kurs findet am 2. März 2019 statt, und genaue Infos gibt es da auf b3-onwater.at. Und dort gibt es auch gleich den zweiten Kurs, den ich da auch wärmstens empfehlen kann. Und zwar ist das ein World Sailing Sicherheitstraining, und zwar veranstaltet wird das Ganze, also abgehalten wird der Kurs von Christian Kagel. Und dieses Training kann ich nur jedem, der die Seglerei ernst nimmt, auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich habe das Training selbst auch schon gemacht. Also da geht es wirklich um Sicherheit. Hat man einen Tag, ist ein zweitägiger Kurs, hat man einen Tag, also sage ich mal, Theorie, wo es wirklich sehr ausführlich um alle möglichen Sicherheitseinrichtungen geht. Also von Rettungsweste natürlich über E-Bierb und Rettungsmanöver und so weiter. Ja. Und am zweiten Tag ist man dann im Schwimmbad mit Ölzeug und Rettungsweste und Rettungsinsel und alle möglichen Rettungsmittel, die da sozusagen dann live probiert werden können und wo man halt also verschiedene Sachen einfach ausprobiert. Und da geht es dann auch um Leuchtraketen ausprobieren und solche Sachen. Kann ich also nur wärmstens empfehlen. Dieser Kurs ist am 16. und 17.03.2019 in Lang-Enzersdorf und Stockerau. Und Infos dazu gibt es auch auf b3-onwater.at. Dann habe ich da einen interessanten Artikel gefunden, und zwar in dem Float-Magazin, floatmagazin.de. Da findet man eine Menge Artikel. Und dieser Artikel heißt Coffee to Sail. Und das ist ein sehr interessantes Projekt, das da jemand ins Leben gerufen hat. Und zwar tun sie da mit einem Segelfrachter Kaffee importieren, also auf ganz traditionelle Art und Weise. Und zwar wird der Kaffee von Mexiko nach Hamburg eben per Segelfrachter transportiert. Und da können sie mehrere Tonnen, also ich glaube 11 Tonnen, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber auf jeden Fall mehrere Tonnen Kaffee nehmen sie da mit und fahren eben da immer zwischen Hamburg und Mexiko hin und her. Wer da Details wissen will, wie das genau funktioniert und so weiter, eben in dem floatmagazin.de, und da gibt es eben Coffee to Sail, diesen Artikel, aber den Link gibt es natürlich in den Shownotes dazu. Dann gibt es natürlich ein paar interessante Turns, natürlich meine Segelturns. Ich habe die das letzte Mal schon bekannt gegeben, für alle, die jetzt zum ersten Mal dazuhören. Ich veranstalte also hier im Speziellen, habe ich zwei Segelturns jetzt im Angebot. Der erste nennt sich Expedition Balacruja, Und der ist schon relativ bald, und zwar von 11. bis 18. Mai 2019. Das ist also eine Woche Segeln. Und das ist also ein Turn, der sich eignet für Menschen, die einfach mal weiter weg von der Küste sein wollen und nicht immer die Küste vor der Nase haben und auf dem Schiff leben möchten oder beziehungsweise eine Woche lang halt das mal erleben möchten, wie das ist, auf dem Schiff zu leben. Wir werden dabei teilweise auch nonstop fahren müssen, also 24 Stunden, also fahren müssen. Wir werden es einfach tun, weil es sich sonst nicht ausgeht. Und es ist eine weite Reise zu den abgelegenen Inseln bis mitten in die Adria, zur Insel Palagruža eben. Und darum heißt der Turn Expedition Palagruža. Und wem also der typische Segeltörn mit Badebuch täglich oder nur täglichen Tavernenbesuch zu langweilig ist, der ist auf dieser Expedition auf jeden Fall richtig. Da sind wir eine Woche lang offline und egal ob Seglerin, Segler oder Nicht-Seglerin und Nicht-Segler, ist egal, es sind alle herzlich willkommen. Genaue Infos gibt es auf meiner Homepage auf www.freeskippers.at oben auf Turnplan und da sind die Turns drinnen, da kann man dann weiterklicken. Und dann habe ich noch einen zweiten, einen Segelturn für Hartgesottene und solche, die es noch werden wollen. Das ist meine Expedition Nordeges. Das ist ein zweiwöchiger Segelturn im Hochsommer vom 27.07. bis 10.08.2019 und da geht also die Reise von Athen ausgehend in die Nordägäis, wo es also um Segeln, Segeln, Segeln geht. Wenn wir also da ungefähr 600 Meilen machen, ist es ein Hardcore-Segeltörn für alle, die also gerne das härteste Revier des Mittelmeers besegeln möchten. Die sind also auf diesem Turn richtig und da werden wir also sehr viel segeln. Ich habe auch ein Sturmsegel mit und Genaka gibt es natürlich auch dabei, wenn es mal weniger Wind ist. Und da kann man also entweder segeln oder die Ägäis kennenlernen. Die Ägäis ist auf jeden Fall das härteste Revier im Sommer, zumindest im Mittelmeer. Und würde mich freuen, wenn ich da vielleicht den einen oder anderen Hörer dann auch begrüßen kann. Ja, was gibt's noch? Ich habe noch ein paar interessante Turns gefunden. Und zwar jetzt nicht von mir, habe ich über das Facebook gefunden. Und zwar, da gibt es einen Fotografie-Turn, also ein Segelturn, das ist speziell an sozusagen Fotografie-begeisterte Menschen richtet, der ist im September, und zwar 21. bis 28.09.2019 wäre das, und von MY Yachting heißen die, und den Event habe ich auf Facebook gefunden, also jetzt werde ich online stellen, wen das interessiert, also ein Turn für Fotografiebegeisterte, wo es eben ums Fotografieren geht, und das gibt es glaube ich auch nicht alle Tage, darum ist es recht interessant. Und dann gibt es noch einen interessanten Turn vom Hermann Winkler, der schreibt immer besonders tolle und einladende Turnberichte. Ist jetzt auch in einem Yachtmagazin ein Turnbericht von ihm veröffentlicht worden. Und der veranstaltet heuer ebenfalls im September einen Segeltörn, Sardinien und Korsika heißt es. Und wenn ich das da vorlesen darf, wortwörtlich, also ein Ausschnitt steht, also Segeln, kulturelles und kulinarisches Entdecken in pittoresken Orten, Badestopps in herrlichen Buchten und so weiter. Also sozusagen ein bestimmt sehr schöner Segeltörn mit viel Kultur und Kulinarik, wenn man das sozusagen auch den anderen Turnberichten, die ich von ihm schon gelesen habe, also wird das ganz bestimmt genauso. Und Infos gibt es dazu auf www.w-sailingteam.com beziehungsweise eben dann in den Shownotes ist der Link drinnen. Hier und da werde ich nach Literatur verwendet, was ich denn so in Griechenland verwende. Also die Frage geht hier in Richtung Hafenhandbuch und so weiter. Und das habe ich jetzt hier in meinem Podcast, weil ich hier eine neue Version heute mit der Post bekommen habe. Und zwar, ich verwende ganz konkret zwei bestimmte Sachen. Das eine ist von Eagle Ray Nautical Publications. Die haben Pilot Charts, also Seekarten und dann den Sea Guide Greece, das ist ein Handbuch. Und dieses Handbuch ist also das mit Abstand beste Handbuch, was es überhaupt gibt von Griechenland, meiner Meinung nach. Und es ist von so hoher Qualität, dass ich das eigentlich meiner Meinung nach von noch ich kenne also kein anderes Seegebiet, in dem es so ein hochwertiges Handbuch gibt wie dieses. Das ist ein großformatiges, ich würde mal sagen A3 großes Buch, wo im Seekartenformat hier sehr genaue Pläne drinnen sind mit rundherum sehr ausführliche Beschreibung. Also ein bisschen so wie das vom Beständig, das kroatische 888 Inseln, nur wesentlich hochwertiger und eben in Seekartenqualität. Und dieses Buch gibt es also in 4 Teilen. Die gesamte griechische See ist da aufgeteilt, und zwar im Teil 1 befinden sich hier Saronischer Golf und Kykladen, Kreta. In Teil 2 ist also Evia, dann der Maikos, Chalkidike, oben Thassos, also Nordgriechenland. In Teil 3 befindet sich das gesamte Ionische Meer drinnen, bis zum Peloponnes herunter. Und im Teil 4 ist herinnen die östlichen Sparaden und Dodekanes und Rhodos unten, also bis nach Rhodos und Kappados. Und ja, also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Da gibt es dieses Buch und da gibt es auch Seekarten dazu, wo man sich so einzelne Teile in Form von Seekarten, das sind sicher die besten Seekarten. Und ja, zunehmend auf griechischen Charterschiffen, habe ich jetzt in den letzten Jahren bemerkt, sind also auch diese Karten drauf. Früher hat man da immer nur die Imray Tetra Charts, diese blau-grünen, gesehen, die meiner Meinung nach eigentlich höchstens zum Aufhängen am Stammtisch sozusagen zu verwenden sind. Aber ja. Und dann habe ich noch für Griechenland, was ebenfalls als Ergänzung zu eben diesem Sea Guide ist, der Greek Waters Pilot heißt das Buch. Das ist ebenfalls ein gebundenes Buch von Rod und Lucinda Heikel. Und das gibt es derzeit in der 13. Auflage vom Jahr 2018 und erscheint im Imray Verlag. Und das ist also ein Buch, ein klassisches Hafenhandbuch in dem Sinn, wo also ganzen Buchten und Häfen beschrieben sind und eben sehr viel Text, was in diesem Sea Guide, da ist zwar auch eine Menge Text drinnen, aber der Greek Waters Pilot vom Rod Heikel ist also mehr im klassischen Sinn zum Lesen und kann ich nur ebenfalls wärmstens empfehlen. Und ich fahre also mit diesen beiden Büchern sozusagen in Kombination, gibt es also nichts mehr, was man nicht wissen kann. Diesen Greek Waters Pilot gibt es auch in einer deutschen Übersetzung, weiß ich. Die kommt für mich persönlich aber nicht in Frage, weil die deutsche Übersetzung immer von der Aktualität natürlich hinten nach ist. Im letzten Podcast habe ich das Thema Versicherungen wieder aufgegriffen. Das kommt jetzt noch einmal, und zwar hatte ich ja da auf den Podcast von den Glücksberaten, die Episode 47, hingewiesen, und das habe ich nicht mitbekommen. Da gibt es jetzt einen Teil 2, der ist vor ein paar Tagen online gegangen, und zwar ebenfalls von den Glücksberaten, die Episode 48 ist das, und die heißt auch Richtig versichert auf Langfahrt mit Dirk Hilken, und zwar ist das Teil 2, also das ist dasselbe Interview, nur eben der zweite Teil von dem Interview. Und das kann ich nur empfehlen für alle, die eine Versicherung für ihr Boot brauchen, sich das anzuhören, denn er erklärt hier, wie so eine Versicherung überhaupt funktioniert vom Prinzip her und wie die rechnen und warum man jetzt ein bestimmtes Boot versichern kann und ein anderes vielleicht nicht, und dass das auch von dem Seegebiet abhängt, und er erklärt da auch, warum das von dem Seegebiet abhängt und so weiter. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, sich das anzuhören. Er hat da was sehr Interessantes gesagt, was mir ziemlich aus der Seele spricht. Und zwar hat er gesagt, naja, dass sehr vieles, also ich gebe das nur sinngemäß jetzt wieder, also sehr, sehr vieles wird sozusagen im Eigenbau gemacht und repariert und so weiter. Und er hat dann so gesagt, naja, und das ist sehr oft zwar gut gemeint, funktioniert dann aber doch nicht so, wie man das haben möchte. Und er hat dann auch betont, dass man sich also da doch Hilfe holen soll bei verschiedenen Sachen. Und ich kann das nur unterstreichen, also auch wenn man hier im Facebook in diesen Seglerforen zum Beispiel mitliest, was hier oft herumgebastelt wird, also sozusagen ist haaresträubend. Ich kann nur sagen, also unbedingt nicht alles selber machen, das heißt, man kann es ja dann selber machen, aber bei verschiedenen Sachen doch lieber mal einen Profi fragen. Ich meine damit jetzt nicht, dass man unbedingt alles von einer Firma machen lassen muss, mir ist schon klar, dass es natürlich Geld kostet, das meine ich aber auch gar nicht, sondern einfach, dass man hat ja oft im Bekanntenkreis, sage ich mal, Leute, die sich tatsächlich auskennen, also ich sage jetzt mal eben zum Beispiel einen Elektriker, wenn es um den elektrischen Strom geht oder Wasserinstallation oder wenn es eben um beim Motor um irgendwelche Sachen geht oder sonst irgendwas. Also dass man hier einfach Profis fragt, wie sie das machen oder wie man das generell normalerweise macht. Und man kann das dann durchaus selber machen oder zumindest um Unterstützung bleiben, weil als Profi macht man gewisse Sachen schon anders als jemand, der halt hier hobbymäßig herumbastelt. Und das liegt oft daran, dass man die Handgriffe besser gelernt hat oder einfach weiß, wie die Handgriffe funktionieren, und auch oft daran, dass man eben das richtige Werkzeug hat als Profi, was man, sag ich mal, als Hobbybastler eben nicht hat. Dann ist es oft natürlich auch eine Frage des Materials, und da kann ich nur sagen, nur weil etwas eben im Marineshop oder im Baumarkt verkauft wird, heißt das noch lange nicht, dass es auch was ist. Also mich zieht es natürlich als Elektrotechniker immer automatisch in die zu den elektrischen Sachen hin, wo ich mich dann oft wundere. Ich habe da jetzt vor ein paar Tagen ist der AWN-Katalog, habe ich hier bekommen, habe ich mir angesehen, ein wenig durchgeblättert. Und da habe ich zum Beispiel bei den elektrischen Sachen, da gibt es das Landanschlusskabel. Da gibt es ein 20 Meter Anschlusskabel, das kostet 85 Euro. Und daneben gibt es ein anderes, das kostet 160 Euro, also das Doppelte. Und da sage ich mal, also mir ist schon klar, wo der Unterschied ist, aber da muss auch dem Laien klar sein, dass da sozusagen ein gewisser Unterschied sein muss und dass es einen Grund hat, warum das eine 160 und das andere nur 80 Euro kostet, obwohl beide gleich lang sind und beide den gleichen Stecker haben. Da sind jetzt keine technischen Daten im Detail dabei, aber ich vermute schon, was der große Unterschied ist. Und zwar, dass das schwarze Kabel einfach vom Mantel her, also ein Staubsaugerkabel ist, wo man in der Wohnung daheim Staubsaugen tut. Das heißt, der Mantel ist bei Weitem weniger robust und nicht dafür gedacht, dass er am Steg herumliegt, wo dann die Leute mit ihren Wegen drüber fahren und so weiter halt. Ja. Glücksberaten-Podcasts habe ich mir noch weitere angehört, kann ich also allen nur empfehlen. Die haben sehr nette Interviews mit verschiedenen Menschen. Ich habe da schon eine Menge gehört, aber eine Menge natürlich auch noch nicht. Auf ein Interview bin ich da gestoßen, und zwar ist das vom März 2018, also schon etwas länger her, und zwar von Meno Schrader, den werden manche vielleicht kennen, und es war ein kurzes Interview, und der Podcast heißt Meno Schrader sagt uns, wie das Wetter wird, wo eben der Meno Schrader ein wenig über Wettermodelle spricht und hier also ein bisschen was erklärt dazu in dem Interview. Und der Meno Schrader ist ja selbst, also er ist Meteorologe und selbst eben auch Segler, und er hat auch ein Buch geschrieben, das Buch heißt Wetterbuch für Wassersportler, im Delius Glasing Verlag erschienen, das vielleicht in so mancher Bibliothek auch wieder zu finden ist. Ja, kann ich also nur empfehlen. In diesem Interview spricht er ein bisschen über Wettermodelle. Über das GFS-Modell spricht er nicht besonders gut, also auf dem ist er nicht begeistert. Es gibt da wesentlich bessere Modelle, leider verrät er nicht, welche das sind. Ja, das hat mich ein bisschen gestört an einem Interview. Wie dem auch sei, es trotzdem empfehlenswert. Alle, die meinen Wetterkurs besucht haben oder mich kennen oder mit mir schon über das Wetter gesprochen haben, ich bin jetzt auch nicht so der ultimative GFS-Freund, aber es ist eben verfügbar und es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Für die kurzfristige Planung reicht es natürlich im Normalfall schon aus, für den nächsten Tag und für den übernächsten Tag. Aber ich selbst verwende auch das europäische Modell, aber dazu habe ich eher mal einen Podcast gemacht. Möchte da jetzt nicht mich verlieren in Wettermodellen. Es geht aber trotzdem weiter mit dem Wetter, und zwar zu Sebastian Wache. Sebastian Wache ist ebenfalls ein Meteorologe und er ist auch Segler, wie man den Bildern auf seiner Facebook-Seite entnehmen kann, und er schreibt immer wieder interessante Artikel und postet regelmäßig auch in verschiedenen einschlägigen Segelgruppen irgendetwas zum Thema Wetter. Und er hat am 20.02. hat er da einen Artikel auf Facebook gepostet. Ich habe den auch auf meiner Facebook-Seite auf BH Sailor sozusagen repostet, und in diesem Post hat er also hier auch einen Screenshot drin und erklärt ein bisschen, dass hier besonders sozusagen große Wellen oder eine Wellenfront zwischen Hoch und Tief sich über die gesamte Weltkugel derzeit zieht. Also an sich sind diese Wellen eh immer vorhanden, also wo über die gesamte Erdkugel herum sozusagen immer so 4 bis 5 Wellenberge und Wellentäler sozusagen herumziehen. Er hat aber hier einen Screenshot eben gepostet, wo man das sehr schön sieht. Da sieht man also über Amerika ein Hoch, ein riesiges Hochdruckgebiet, also man von sehr weit außen betrachtet sozusagen, dann mitten über dem Atlantik ein Tiefdruckgebiet, ein gewaltiges, und dann über Europa bis eben nach Skandinavien hinauf wieder ein Hoch und dann wieder das nächste Tal sozusagen. Also das kann man sich so vorstellen. Eben so ein Welletal, also Bergtal, Bergtal eben. Die Berge sind eben Nordamerika und Skandinavien und dazwischen sind zwei Täler. Die Täler sind eben ja hier im Atlantik und dann über Osteuropa schon Russland eigentlich fast. Ja. Und dann gibt es einen Artikel von ihm auch dazu, und zwar ebenfalls im Float Magazin. Hat einen Artikel geschrieben, wo er hier das ausführlich erläutert, und der Artikel heißt also Verrücktes Wetter, und in diesem Artikel erklärt er also sozusagen im Speziellen, wie sich hier gewisse Dinge jetzt, oder sozusagen von teilweise von diesen Wellen, aber wie sich das im Speziellen im Mittelmeerraum, im östlichen Mittelmeerraum auswirkt, wo hier ja die vergangenen Tage eine ziemlich verheerende Bohrer gewütet hat. Und das erklärt er eben in diesem Artikel hier, nimmt auf das eben Bezug und erklärt das hier. Kann ich nur empfehlen. Da werde ich also den Link posten. Ich bleibe aber ebenfalls gleich bei diesem Thema. Und zwar deshalb, weil ich habe ja im vergangenen Podcast zufälligerweise genau das Thema die Bohrer als Hauptthema gehabt, und ein paar Tage später haben wir also hier eine Bohrer bekommen. Ich habe mir das jetzt eigentlich nochmal angeschaut, rückwirkend, also es war, wie ich den letzten Podcast vorbereitet habe, war das noch nicht ersichtlich, diese Wettersituation, dass das tatsächlich so kommen wird, beziehungsweise habe ich natürlich auf das auch nicht geachtet, und ich bin natürlich auch kein Meteorologe, also ich habe da jetzt gar keinen Wert darauf gelegt, in die Zukunft zu blicken beim damaligen Podcast, sondern es ging ja darum, anhand verschiedener vergangener Szenarien zu erklären, wie so eine Bohrer auf der Bodendruckkarte aussieht. Also für alle, die das interessiert und nicht gehört haben, im vorherigen Podcast, er hat den Titel Die Bohrer, erkläre ich also, wie so Bohrer entsteht und wie das auf so einer Wetterkarte auch aussieht. Ja, das ist eben eine sehr heftige Bohrer in den vergangenen Tagen in der Adria natürlich gewesen, aber es hat generell vor allem im östlichen Mittelmeer heftig gewütet. Und zwar habe ich da ein Posting gefunden, leider ohne Quellenangabe, ich kann das nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, dass hier die Bohrer mit bis zu 191 km/h, sind also 103 Knoten, am 23.02. gewütet hat. Ich habe aber da keine weitere Angabe dazu, wo das her ist. Ist nur so im Facebook gestanden. Allerdings habe ich da eine Zeitschrift angefunden, und zwar die Croatia Week. Kann man nachlesen, www.croatiaweek.com. Da gibt es auch ein Video dazu. Und zwar wurde in Split die stärkste je gemessene Bohrer verzeichnet. Und da haben sie eine Spitzengeschwindigkeit von 176 km/h, sind also 95 Knoten gemessen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, und die stärkste überhaupt jemals gemessene Bohrer war in der Nacht vom 21. Dezember 1990, und da hat man auf der Maslenitzer Brücke beziehungsweise Maslenitschki Most, wie es heißt, das ist also diese Brücke, die wenn man vom Gebirge, also wenn man über die Autobahn fährt, also die meisten, die was mit dem Auto nach Süden fahren in Kroatien, wissen das, wenn man also durch den Sveti Rok-Tunnel fährt, fährt man nachher in so Serpentinen herunter, und dann kommt man eben über eine Brücke, wo es ziemlich tief hinunter geht, also so ein Canyon nach unten geht, der eben mehr oder weniger den Anfang des Wellebit-Kanals markiert, und auf der anderen Seite befindet sich das Karinsko-Mora bzw. Novigradsko-Mora, und dort auf dieser Brücke wurde das eben gemessen mit 248 km/h, sind also 134 Knoten. War am 21. Dezember 1990. Und weil das eben aktuell passiert ist, gerade, und ich eben zufälligerweise letzte Woche den Podcast eben zu diesem Thema gewidmet habe, habe ich mir das jetzt natürlich wieder herausgesucht, und zwar beginne ich hier mit der Bodenkarte vom 23. Februar um 0 Uhr UTC. Ich beziehe mich da wieder auf die Bodendruckkarten der ZAMK, die man eben auf ZAMK.ac.at unter Wetterkarte abrufen kann. Da ist unter der Wetterkarte, wenn man es auf diese URL geht, eben das Archiv. Und ich werde das da kurz beschreiben für alle, die jetzt im Auto sitzen oder sonst irgendwo und nicht nachsehen können. Also vom 23.02. 0 Uhr UTC habe ich mir hier die Bodendruckkarte herausgesucht. Und da betrachten wir also jetzt in Europa und das östliche Mittelmeer. Was man da sehen kann, ist also, dass ein sehr großes Hochdruckgebiet, das da relativ rund eigentlich erscheint, mitten auf Europa geht. Es hat einen Kerndruck von 1047 Hektopascal und erstreckt sich, also das Zentrum ist da hier in dieser Karte aktuell über Polen und erstreckt sich also im Westen hinüber bis in die Bretagne und auch geht natürlich nach Richtung Norden, Skandinavien und Osten weiter hinüber, da bis Ukraine, glaube ich, ist das und so weiter. Also ein riesiges Hochdruckgebiet, was mitten über Europa sitzt. Und geht natürlich auch nach Süden hinunter, Richtung Adria. Und was man hier bei diesem Hochdruckgebiet sehen kann, schon schön ist, wie sich genau im Bereich der Alpen, also das ist über Österreich und Österreich, Italien, Schweiz, so in diesem Bereich, die Isobaren zusammenstauchen und ebenfalls auch über dem Dinarischen Gebirge. Was man in der Bodendruckkarte noch sehen kann, ist, dass genau über der Ägäis liegt ein Tiefdruckgebiet, also dort ist der Tiefdruckkern mit einem Kerndruck von 10-12 Hektopascal und man sieht hier auf dieser Karte auch das Wolkenband sozusagen, was drüber liegt, ist also auf der Karte, die ich mich da beziehe, das ist eine Karte mit überlagertem Satellitenbild und da sehe ich also das Wolkenband, weil es also tatsächlich von Seegebiet Sidra, also von Adria, von Afrika quer rüber geht, über Griechenland bis ins Schwarze Meer hinauf. Und also in diesem Bild ist es tatsächlich so, also dass im Norden ist das Hochdruckgebiet und genau im Süden ist das Tiefdruckgebiet und dazwischen ist der Balkan und die Adria mehr oder weniger und da quetschen sich diese Isobaren zusammen. Dazwischen, genau dazwischen, sieht man hier auch eine Frontlinie liegen. Ist ganz klar, nachdem hier das Wolkenband ist, muss dort auch eine Frontlinie sein, weil sozusagen durch die Front hat man eben unterschiedliche Luftmassen und durch diese unterschiedlichen Luftmassen mischt sich die ganze Sache und entsteht das Wolkenband. Ja, und hier haben wir wieder, ich habe es im letzten Podcast ja sehr ausführlich erklärt, wir haben also hier in der Adria sehr schön zu sehen, wie hier die mehr oder weniger waagerechte Lage der Isobaren in diesem Fall sehr eng beieinander eben genau diesen Nordwind, also beziehungsweise diesen Nordostwind verursacht, der sich ja in der Adria eben so unangenehm manifestiert. Was man hier in dieser Karte noch sehen kann, ist, dass hier über der Ukraine ungefähr, also über dem Schwarzen Meer, steht hier in der Karte drin HTK, was so viel bedeutet wie Höhentiefkern. Und das ist ein Verweis auf die Drucklage in der Höhe. Die Atmosphäre ist ja eine dreidimensionale Sache. Das spielt sich ja nicht nur am Boden ab, sondern eben in diesen gesamten, ich sag mal, circa 12 Kilometern, die Troposphäre sozusagen Durchmesser hat, also Höhe sozusagen hat, wo sich eben das Wetter abspielt. Und dementsprechend gibt es natürlich nicht nur am Boden verschiedene Druckverhältnisse, sondern in der Höhe auch. Und dieses HTK hier verweist eben darauf, dass in der Höhe, also ungefähr in der Mitte in dem speziellen Fall, der Atmosphäre ebenfalls hier sozusagen niedrige Druckverhältnisse sind. Und das hat in diesem Bild jetzt zur Folge, wenn man sich das nochmal anschaut, sieht man hier wieder diese Front, die genau zwischen den beiden Druckgebilden hier, also zwischen dem Hoch über Mitteleuropa und dem Tief über der Ägäis, sind hier ja so eine Warm-Kalt-Frontlinie und dahinter noch so strichlierte blaue Störungslinien eingezeichnet, die sich also hier wirklich von der Adria dann nach rechts oben sozusagen, also nach Nordosten Richtung Ukraine, Russland sozusagen ziehen. Und auf jeden Fall, um auf dieses Höhentief hier zurückzukommen, das hat also zum Einfluss, dass hier aus dem Norden sozusagen eben aus Russland permanent kalte Luft sozusagen heruntertransportiert wird Richtung Richtung Schwarzes Meer, Richtung Balkan, Richtung Griechenland. Das wird also hier permanent Luft, sozusagen kalte Luft aus dem Norden heruntertransportiert und hat dort sozusagen eine entsprechende oder entfaltet dann im Mittelmeer natürlich eine entsprechende Wirkung, weil das Mittelmeer sehr warm ist und das gibt es, das Wasser auch sehr warm ist und sozusagen hier also diesen ganzen Effekt dann weiter verstärken wird. Diese Karte, die ich hier gewählt habe, 23. Februar, 0 Uhr, das ist erst der Anfang, das ist das erste gravierende Bild. Es wird danach noch etwas schlimmer. Die größte Druckdifferenz findet man dann am 24.02. um 0 Uhr, also in 24 Stunden circa, wo wir zwischen Europa und eben dem Mittelmeer hier 40 Hektopascal Druckunterschied haben. Aber das könnt ihr euch dann selber daheim anschauen. Und die letzte Karte aktuell, die ich hier zur Verfügung habe, ist vom 27., also von heute 12 Uhr UTC. Und auch in dieser Karte ist noch immer ersichtlich, dass diese Lage noch immer vorhanden ist. Sie ist zwar schon abgeschwächt und am Abflauen, aber es ist nach wie vor noch immer diese Lage von den Druckgebieten, so dass wir hier eben das Hoch in Europa sitzen haben und unten nach wie vor das Tiefdruckgebiet. Ich habe mir jetzt natürlich auch den Wetterbericht nochmal herausgesucht vom 23. Februar 2019, den kroatischen Wetterbericht, der zu dieser Bodendruckkarte dazu passt, von 6 Uhr in der Früh. Und ich lese das ganz kurz hier vor. Warning, local gusts of northeast winds, 35 to 70 knots, at first up to 95 knots. Also er sagt, es gibt Nordostwinde 35, also Böen, es ist nicht von Wind, es geht hier nicht um den normalen Wind, sondern um die Böenvorhersage eben, ja. 35 bis 70 Knoten, anfangs sogar 95 Knoten. Und zwar generell, es ist hier nicht vom Wellebit-Kanal oder so weiter die Rede. Und dann haben wir in der Synopsis, also in der Vorhersage, also in der Erklärung der Großwetterlage steht also eben, the cold front is shifting across the Adriatic southwards, bedeutet also die Kaltfront schiebt sich Richtung Süden über die Adria und dann geht es weiter und das ist der springende Punkt, den ich beim letzten Podcast auch betont habe, while a ridge of high pressure is intensifying from the north, während sich ein Hochdruckkeil vom Norden her sozusagen intensiviert, also verstärkt einfach, ja. Und das kann man eben in dieser Karte sozusagen auch sehen, wie so eine Nase, eine kleine, eine dezente, also ich meine, es schaut nicht besonders schlimm aus, aber es hat eine schlimme Auswirkung, sich hier auf den Balkan hinunterschiebt und dadurch vorne am Gebirge und vor der Adria ist hier so zu dieser extremen Stauchung und eben diesen ganz extremen Wetterphänomen kommt, das eben hier jetzt stattgefunden hat in den letzten Tagen. Und hier besonders verstärkt eben noch, weil der Druckunterschied so hoch ist, weil hier nicht nur das Hochdruckgebiet so kräftig ist, ja, also mit 47 Hektopascal, sondern weil es hier auch einen Gegenspieler gibt in der Ägäis sozusagen, dass das Tiefdruckgebiet das den Wind saugt. Und was hier zusätzlich noch die Lage verstärkt, ist eben dieses Höhentief, was hier in der Karte ebenfalls angemerkt ist, wo noch der kalte Luftmassentransport hier ins Mittelmeer sozusagen das Tiefdruckgebiet unten anfeuert und mit Energie bestückt. Ja, und wenn man sich den Wetterbericht von heute ansieht, den habe ich mir jetzt auch noch geholt, den aktuellen Wetterbericht, ich habe vorher behauptet, die Wettersituation ist im Prinzip noch immer die gleiche, also das Wetterbild schaut genauso, es ist natürlich nur schon abgeschwächt. Aber einfach aus Interesse habe ich mir jetzt natürlich noch den Wetterbericht von heute herausgesucht. Und zwar ist er vom 27.02. um 12 Uhr. Und ich darf da wieder vorlesen. Die Warning. Local gusts of northeast and north winds 35 to 45. At first still up to 55 knots. Easing in the north and central Adriatic toward the end of the day. Bedeutet, wir haben nach wie vor hier die Warnung, dass wir nördliche und nordostböen 35 bis 45 und zuerst, at first, also sogar bis zu 55 Knoten haben können. Und dann in der Synopsis, das möchte ich hier auch noch einmal betonen, der Klassiker, the ridge of high pressure is extending across the Adriatic from the north. Und wenn man sich dieses Bohrerbild hier ansieht, das Bodendruckbild, und wo die Frontlinien dazu sind, und den Wetterbericht der Kroaten dazu anschaut, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, handelt es sich hier um eine zyklonale oder eine antizyklonale, also im letzten Wetterbericht habe ich also gesagt, eben die schwarze und die weiße Bora. Die weiße Bora ist also die, die vom praktisch Hochdruckgebiet ausgeht. Die schwarze Bora ist die, die vom, vom Tiefdruckgebiet ausgeht. Und da könnte man hier jetzt natürlich darüber streiten, weil hier beide Druckgebilde sozusagen relativ in der Nähe sind. Persönlich würde ich aber hier nach all dem, was man hier sieht und auch was ich das letzte Mal gesagt habe, das hier ist in Wahrheit eigentlich eine weiße Bora, also eine antizyklonale Bora. Das bedeutet also, das Hochdruckgebiet ist eigentlich ausschlaggebend, weil es sind hier keine Fronten im Spiel, also nicht in der Adria. Es sind hier natürlich schon Fronten in der Karte eingezeichnet, aber nicht in der Adria, sondern es ist hier Sonnenschein, weit und breit keine Fronten zu sehen, also nicht in der Adria. Und eben, wir haben den Hochdruckkeil, der eindeutig sozusagen die Bora hier verursacht, so in diesem Sinne, und eben deshalb eine weiße Bora ist. Und was man also sozusagen aus dem, was eben passiert ist, man sagen kann, tja, dass die weiße Bora also genauso heftig sein kann eben. In der Regel ist es, meistens ist es natürlich nicht so, aber wie man jetzt aktuell sieht, kann die genauso heftig sein, wie man da eben in dieser Wettersituation erkennen kann. Und damit komme ich jetzt auch schon zum Ende wieder mit meinem Podcast. Es findet ja nächste Woche von 7. bis 10. März 2019 in Tulln, die Boot Tulln, statt. Dort werde ich natürlich auch sein. Jeder, der mich treffen möchte, ich werde am 7. März, das ist der Donnerstag, auf der Boot Tulln sein. Und da gibt es natürlich genug Möglichkeiten, sich zu treffen. Wer also Lust und Laune hat, einfach anrufen oder E-Mail schicken oder über Facebook schreiben, wie dem auch sei. Da können wir uns treffen. Ansonsten könnt ihr mich sowieso jederzeit kontaktieren und mir Feedback geben oder irgendetwas fragen oder sonst irgendwie. Und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten. Natürlich über den Artikel auf meiner Homepage zu diesem Podcast. Alle Artikel und die Shownotes dazu findet ihr auf freeskippers.at/podcast. Da sind alle Podcasts und die Shownotes dazu. Dann könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren auf Facebook, auf meiner Seglerseite unter facebook.com/bhsegler oder natürlich ganz klassisch auch jederzeit unter bernhard@freeskippers.at per E-Mail. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertens.